Jets und Tracks mit
Ute Mahler und Maurice Weiß.
Ein Podcast von CO Berlin und Byte FM.
Willkommen zu einer neuen Folge Chats und Tracks, dem Podcast von CO Berlin und Byte FM. Mein Name ist Johanna Schmidt und für diese Ausgabe habe ich mit Ute Mahler und Maurice Weiß von der 1990 in Berlin gegründeten Fotoagentur Ostkreuz gesprochen. Mit ihnen habe ich unter anderem über die Wende- und Nachwendejahre in Berlin oder auch die Sichtbarkeit von Subkulturen in der Stadt geredet und nachgefragt, wie die beiden denn die Zeit erlebt haben, in der sie nach Berlin gekommen sind.
Na, für mich war es erstmal so als Mädchen, als Teenager, war es die große Welt. Ja. Und viel größer war ja die Welt damals auch noch nicht für Leute aus dem Osten. Und na klar, später sind wir dann in andere großen Hauptstädte gefahren, wie Prag oder Budapest oder Sofia. Aber in der Zeit damals, als ich nach Berlin kam, war es für mich wirklich die große, weite Welt. Also die ganz große, erreichbare Stadt. Und wenn man im Osten groß geworden ist, war es überhaupt die größte Stadt, die möglich war.
Ja, ich habe eine komische Geschichte mit Berlin, weil als ich meinen ersten Interrail-Reise nach Marokko gemacht habe, habe ich eine Frau kennengelernt, in die habe ich mich verliebt und ich fing an, in Berlin zu studieren. Und da war ich 17 und dann bin ich jedes Wochenende Freitag an der Autobahn, damals konnte man noch trampen, bin dann von Darmstadt, wo meine Mutter wohnte, immer nach Berlin getrampt, Freitag nach der Schule und musste zusehen, dass ich Montag um 8 wieder in der Schule bin. Das heißt, ich war ganz viel in West-Berlin, das muss in den, wann war das, so Ende der 70er, Anfang der 80er gewesen sein und habe dann diese Hausbesetzer-Szene und dann erinnere ich mich noch, genau, wir waren viel in Kreuzberg, Hausbesetzer-Szene, aber im Grunde war ich so verliebt, dass ich von Berlin gar nicht viel mitbekommen habe.
Mitbekommen haben Sie aber in jedem Fall den Mauerfall, den Sie auch fotografisch festgehalten haben. Wie kam es dazu?
Ich war Student in Dortmund im ersten Semester und dann kam der 9. November und ich saß zum Vortrag von, ich glaube, Johannes Blume, zum Fotografen, erzählte was von Kunst. Und dann waren amerikanische Studenten da und die waren in der Sekunde, wo die Nachricht kam, dass die Mauer gefallen ist, waren die alle weg. Und die deutschen Studenten saßen alle da und freuten sich, dass so großer Künstler in dem Uni war. Und ich habe gesagt, irgendwas stimmt nicht. Und dann bin ich mit diesem belgischen Kommilitonen, sind wir sofort auf die Autobahn und ich war da am 11. November durch den Stau, war ich dann gleich erstmal in Berlin-Ost und ich musste pünktlich um Mitternacht wieder aus dem Osten raus sein. Ich weiß nicht, wie oft ich bei den Grenzern hängen blieb. Alle Ossis liefen an mir vorbei und ich stand an der Grenze, weil mein Visum abgelaufen war. Und zwar eine Minute nach Mitternacht. Und da habe ich gesagt, wie kann ich das ändern? Und da habe ich mir einen Presseausweis besorgt und dann habe ich mich akkreditieren lassen, was damals erstaunlich einfach ging. Und plötzlich war ich akkreditierter Journalist im Osten und bin dann da rumgeturnt, also mit diesen ganzen Musikern, Aljoscha, die Firma, wie heißt der noch, Trötsch, wie sie alle hießen, und Tarzan. Und die haben angefangen, die Häuser zu besetzen. Und ich hatte die Gabe, das wusste ich vorher auch nicht, dass ich alle Schlösser aufkriege. Das heißt, im Tacheles und im Eimer habe ich über die Schlösser aufgekriegt. Da haben wir auch Telefone gefunden, die noch gingen. Und dann plötzlich hatten wir so eine Telefonzentrale. Für mich war das einfach so ein Abenteuer, weil ich habe so die Fall der Mauer als Wessi-Franzose, habe ich den Fall der Mauer quasi über die Ostblick erlebt und habe natürlich die ganze Zeit fotografiert und habe dann auch von meinem Prof, der hieß Ulrich Mack, der hat irgendwann gesagt, ach guck mal, ob dieser Arno Fischer noch lebt. Und habe ich dann irgendwann rumgefragt, lebt denn dieser Arno Fischer noch, bekam eine Telefonnummer, rief den an. Und Arno lachte und freute sich, komm doch Silvester vorbei. Das war dann Ende Dezember. Und dann bin ich dann in Schiffbauer Damm zu Arno Fischer gegangen. Und das war eine Riesenwohnung, wie ich sie nicht kannte, so, weiß ich, 300 Quadratmeter oder so. Und die Bude war voll. Und da rannte René Bori rum von Magnum und so weiter. Und plötzlich war ich so mittendrin. Das war so eine permanente Aufregung. Dann habe ich dann René Bori assistiert und habe wiederum dem wieder meine ganzen Musikerfreunde zugeführt. Und ich habe eigentlich wochenlang nicht geschlafen, sondern ich war immer in dieser Stadt unterwegs, weil ständig passierte wieder was. Was ich auch beobachten konnte, so eine gegenseitige Enttäuschung. Also der Westen war nicht so golden, wie viele dachten. Also auch Paris war, wir haben in besetzten Häusern gewohnt. Es war schon auch sehr arm. Also andere Armut, als man sie in der DDR kannte. Und die Musik und das, was an Kunst aus dem Osten kam, kannte man in Westeuropa zumindest schon aus den 60er, 70ern. Das heißt, da war so, man war neugierig aufeinander, aber irgendwie erfüllte niemand die Erwartungen des anderen. Das habe ich damals ganz gut, also jetzt auch nochmal, ich habe noch ein paar Freunde vor ein paar Wochen getroffen, die haben darüber geredet. Das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, so dieser Einbruch der großen Welt.
Und Frau Mahler, genau. Wie war das für Sie?
Naja, wenn man, also wie gesagt, ich war 14, als ich nach Oranienburg gezogen bin mit meinen Eltern. Und ich bin dann immer mit der S-Bahn nach Berlin reingefahren und habe diese große Stadt für mich entdeckt. Also es war schon alles, klar, wenn man so von so einem Dorf aus Thüringen kommt, ist das schon ein richtiges Abenteuer gewesen für mich, ja. Aber so richtig warm bin ich nie mit der Stadt geworden. Ich bin allerdings auch kein Stadtmensch.
Fotografiert man dann vielleicht auch anders, wenn es da so eine gewisse Distanz zur Stadt gibt, als wenn man jetzt sich der Stadt sehr verbunden und nah fühlen würde?
Ja, es ist ja, die Stadt ist ja nicht mein Alltag, ja. Also es ist, wenn ich nach Berlin fahre, habe ich entweder ein Ziel, weil ich da ein Porträt gemacht habe, oder aus irgendwelchen Gründen bin ich dann in diese Stadt gefahren, arbeitsmäßig. Und dann gab es ja diesen Moment, und deshalb finde ich das gut, jetzt danach zu fragen, ob man anders fotografiert. Ich habe irgendwann 95, an einem Sonntag musste ich früh um 7 in Berlin sein. Und da habe ich die Stadt so völlig anders erlebt. Also plötzlich hatte ich das Gefühl, ich bin auf dem Dorf, ja. Die Leute waren anders, die Leute waren hatten viel Zeit. Dann spielten irgendwelche Kinder auf der Straße, das habe ich sonst noch nie gesehen. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist es interessant, mal jetzt im Sommer ist ja noch was anderes in Berlin, weil da sind ja ganz viele Berliner weg und da ist eine ganz andere Stimmung. Vielleicht ist das mal ein Thema, diese Stadt nochmal neu zu entdecken, im Sommer, am Wochenende, wo wirklich wenig los ist. Und das fand ich total überraschend, ja.
Wenn Ute mal erzählen würde, wie wichtig das Centre Culturel Français war.
Ja, das war unterm Lindenbauer, war das französische Kulturzentrum.
Es war das einzige westliche
Ja.
Kulturzentrum in der ehemaligen DDR. Gab sonst kein weiteres.
Und die haben ein unglaubliches Programm gemacht und hatten auch einen großen, starken Fokus auf Fotografie. Und dort haben wir wirklich die ersten großen Ausstellungen von Cartier-Bresson zum Beispiel gesehen. Also Originale an der Wand, das ist natürlich ein Erlebnis, das vergisst man so schnell nicht. Und zu den Ausstellungseröffnungen kamen dann auch die großen Künstler. Und das war einfach, es war so ein Treffpunkt auch, ne, dieses Zentrum. Und das funktionierte unheimlich gut, ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass die so Parallelen in unserer Fotografie sind und die DDR-Fotografie, die ja so eine sehr starke Bindung auch an das Leibige hat und auch an das Beobachtende. Da fanden wir auch so Parallelen zur französischen Fotografie. Das war so im Grunde genommen so ein Gefühl. Und das war verrückt, dass wir damals mehr über französische Fotografie wussten als über die westdeutsche Fotografie.
Dieses Centre Culturel Français in der Kombination mit der Mauer und diesem Sprung über das komische Westdeutschland, was ja sich ja auch in den 60er, 70er Jahren durchaus verändert hat, dass da so mehr Herz war zwischen Frankreich und Ostdeutschland als zwischen Ost und West. Das waren eher familiäre Bindungen. Aber ich glaube, der Austausch, der kulturelle Austausch, der künstliche Austausch, gerade bei Fotografen, war ganz intensiv zwischen Frankreich und Ostdeutschland. Deswegen bin ich auch bei Ostkreuz gelandet, weil ich fand, dass Ostkreuz keine deutsche Agentur war, sondern es war eine Agentur in französischen Traditionen. Die Fotografie als Sprache zu begreifen und nicht zu sagen, ich bin Reporter, ich bin Kunstfotograf, es gibt ja in Deutschland so viele Begriffe irgendwie. In Frankreich, wenn man sagt, ich bin Fotograf, dann wissen alle, was du bist. Du bist so jemand wie Cartier-Bresson oder Goudelka oder René Bury. Und in Deutschland bist du ein Fach. Du bist Modefotograf, du bist künstlerischer Fotograf oder Künstler arbeiten mit fotografischen Mitteln. Und Ute hat ja Reportage, Mode. Das war für sie ganz verständlich, dass Mode und Reportage kein Widerspruch war. Ich kannte keinen westdeutschen Fotografen, der Mode und Reportage gemacht hat, was wiederum in Frankreich selbstverständlich war. Also da gibt es schon viele Einflüsse, die finde ich immer wieder spannend bis heute.
Vielleicht passt da der Ausstellungstitel, der jetzt dann bei CO derjenige sein wird, Träum weiter Berlin, die 90er. Hat man Berlin in den 90ern denn als Ort erlebt, so zum Träumen oder in dem man Utopien vielleicht wachsen lassen konnte? Oder war es eher so dieses, na gut, DDR, das System hat nicht funktioniert und wir bauen uns was Neues auf? Oder war man erstmal deprimiert, dass das nicht funktioniert hat?
Ich war 40, als die Mauer fiel. Und da hat man einfach schon mehr Erfahrung. Und ich habe diese Stadt, also erstmal diese Situation, dass die Mauer geöffnet ist, ja, habe ich als unglaubliche Bereicherung empfunden, aber zuallererst als riesengroße Überraschung. Weil merkwürdigerweise in den Köpfen von vielen war es klar, das Ding steht, bis wir uralt sind, ja. Und plötzlich wird die geöffnet und plötzlich sind alle Möglichkeiten da. Und was du auch sagtest mit den Träumen, ja, plötzlich sind die Träume, die man immer nicht zu Ende geträumt hat, die kann man wieder aufnehmen, ja. Und aber die Situation war natürlich anders, weil wir haben mit ich habe für diese Bille gearbeitet, ich habe Rockmusiker fotografiert für dieses Plattenlabel Amiga. Und zwar völlig klar, dass diese Auftraggeber, dass die alle nicht überleben werden, ja? Und dass das heißt, das Leben wird sich radikal ändern. Und wir hatten dann ab 90 erstmal zu tun, uns selber zu orientieren, selber vieles zu lernen. Und ich habe das, und wie auch du gerade erzählt hast, Maurice, wie du Berlin erlebt hast, ich habe die im Grunde genommen alle auch ein bisschen beneidet, weil ihr konntet so mit diesen Augen, mit den neuen Augen auf diese Stadt gucken, in der sich dann wirklich auch viel und schnell veränderte und wo plötzlich viele auch die Möglichkeiten ergriffen haben, endlich mal verrückte Sachen zu machen, Häuser zu besetzen, Clubs zu gründen, die Nächte durchzutanzen und was auch immer. Das war für die Jüngeren war das toll, aber also ich mit 40, ich dachte, ich muss jetzt erst mal versuchen, mich selber zu orientieren. Und das war ja auch ein Grund, weshalb wir Ostkreuz gegründet haben, weil wir einfach wussten, wir müssen uns einfach wir müssen uns einfach jetzt neu bekannt machen in diesem neuen Land. Und Berlin, natürlich hat man das gesehen, was da so passierte. Und plötzlich hat man auch gesehen, wie kaputt die Stadt im Grunde genommen auch war. Wenn man vorher also immer so einen Ort kennt, so wo er ist und nie den Abstand hat, um zu sehen, wie sieht es woanders aus und auch nie dieses Grau so wahrnimmt, von dem immer alle gesprochen haben, die von außen kamen. Ich dachte immer, so grau ist das doch gar nicht. Was reden die denn, ja? Und das nimmt man dann aber plötzlich, man nimmt es dann plötzlich wirklich ganz klar auch wahr. Also man sieht auf der einen Seite das, was wirklich da ist an Substanz und man sieht auch da, was für Möglichkeiten sind. Aber man hat auch sofort gesehen, dass die Leute, die aus dem Osten wirklich zu tun hatten, sich selber zu organisieren, zu sortieren, zu orientieren, ja, dass die überhaupt gar nicht groß drüber nachdenken konnten, wie geht es jetzt weiter mit der Karriere oder so. Da waren die von außen kamen, ein bisschen besser dran.
Wenn Sie das jetzt sagen, Frau Mahler, Sie haben ja dann auch an der Ostkreuzschule gelehrt. Und war die Perspektive von Ihren Studierenden auf Berlin wahrscheinlich nochmal eine ganz andere auf die Stadt, oder?
Also an der Ostkreuzschule haben sehr viele junge Leute studiert und nicht so junge Leute. Also das ist interessant, dass da viele auch hingekommen sind, die schon 30 waren, die schon mal eine andere Entscheidung getroffen hatten, berufliche. Und dann doch nochmal das angefangen haben, wovon sie immer geträumt haben, nämlich wirklich, ich probiere es jetzt, Fotograf zu werden. Und die kamen natürlich überall her, ja, die kamen aus dem europäischen Ausland, die kamen aus Westdeutschland. Und für viele war Berlin auch nochmal wirklich plötzlich diese Stadt, wo alles möglich ist. Und die aus Berlin kamen, die waren so ein bisschen selbstverständlicher, gingen die einfach mit den Möglichkeiten darum. Aber es waren viele von außerhalb und die haben die Stadt als Möglichkeit gesehen und haben auch einen wahnsinnigen Sprung dann in der Persönlichkeit gemacht, ja. Und was man auf den Bildern angesehen hat.
Zur Gründung nochmal von Ostkreuz. Wenn Sie jetzt so auf den ursprünglichen Gründungsgedanken schauen, den Sie eben schon mal formuliert hatten, wie würden Sie sagen, hat sich das, was Ostkreuz ist, im Laufe der Zeit verändert? Und würden Sie da auch sagen, dass es so ein gelebter Traum quasi war, dass man gar nicht abschätzen konnte, wo das hinführen würde?
Also am Anfang war es erstmal ein richtiges Abenteuer, weil wir sieben, die wir Ostkreuz gegründet haben, wir waren alle freiberuflich im Osten. Und dann fällt die Mauer und dann sind wir sozusagen in der Bundesrepublik und dann gründen wir ein Kollektiv, um zusammenzuarbeiten. Und das war schon ein bisschen absurd, aber es war uns auch wirklich ganz klar, wenn wir viel mehr sind, können wir lauter sein, können wir präsenter sein. Und wir wollten, A, wollten wir eine Gruppe haben, die finanziell miteinander das irgendwie wuppen kann, weil wir konnten uns dann zu siebten Raum leisten, wir konnten uns jemanden leisten, der da in dem am Telefon sitzt und die Arbeit macht, die wir nicht machen konnten, weil wir ja fotografieren mussten. Und wir wollten auch weiter über Fotografie reden. Also das war ganz toll am Anfang, aber wir haben ziemlich schnell nur nach 2, 3 Jahren verstanden und begriffen, dass wir nicht einfach immer in diesem gleichen Kreis bleiben können oder sollten. Und wir haben uns aber nach jungen Leuten umgeguckt. Und Maurice war einer der ersten, der frisch dazu kam. Ich weiß gar nicht, wann bist du dazu gekommen, Maurice?
95.
Wann? 95.
95.
Ja. Und am Anfang war es diese kleine Gruppe, die natürlich sehr viel transparenter waren. Also damals war es noch so, dass wir alle zu allen Geburtstagen gingen. Ja, also es war wie eine große Familie und wie eine kleine Familie, eine kleine intensive Familie. Jetzt sind wir immer noch eine Familie, aber es ist nicht mehr so ganz so intensiv, ja, mit den familiären Begegnungen. Also wir gehen jetzt nicht mehr unbedingt zu allen 25 Geburtstagen, ne? Aber wir machen gemeinsam Ausstellungen, wir entwickeln Projekte, diskutieren darüber, reden über Fotografie und das ist das Großartige und das ist ähnlich wie am Anfang, dass wir immer noch so eine Basis haben, über Bilder zu diskutieren, ganz offen und auch manchmal wirklich sehr direkt, weil nur das hilft uns ja weiter. Also ich meine, einfach über Bilder reden, plötzlich sieht man auch, dass man da vielleicht noch nicht weit genug gegangen ist oder da zu weit gegangen ist. Es sind ja immer so Nuancen. Also, das bringt uns einfach weiter, dieses Miteinander über unsere Arbeit zu reden.
Wie kann man sich das dann vorstellen? Sie treffen sich und schauen sich gegenseitig die Bilder von den Ostkreuzlern an und jeder sagt dazu was, wo er was zu sagen möchte.
Ich würde mal sagen, es geht manchmal auch um Haltung. Also, weil die 90er Jahre und jetzt die 20er Jahre hat sich ja, sagen wir mal, das ökonomische Umfeld radikal geändert. Wie schafft man es, seine Grundhaltung, weswegen wir irgendwann mal Fotografen geworden sind, zu verteidigen? Und das haben wir ja nicht erfunden, sondern es ist ja schon mehrere Generationen alt. Also, es gibt in Deutschland den Begriff der humanistischen Fotografie. Ich weiß nicht, ob die noch gültig ist, ob sie die richtige ist. Ute, korrigier mich. Aber es geht um Menschen, es geht um die Schwachen, es geht die Welt zu beobachten. Im Französischen gibt es den Begriff des Témoins, des Zeitzeugen, des Zeugen. Ich bezeuge, dass Dinge passieren. Ich habe als Chronist eine Pflicht, Dinge zu beobachten, festzuhalten. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, muss ich damit ökonomisch leben? Das war, sagen wir mal, nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 90er oder Nullerjahre hinein, war das sozusagen mit Hilfe der Redaktion kein Problem. Weil auch die Redaktionen brauchten uns, um die Welt zu bezeugen. Und es war ganz klar, dass viele Namen, die wir heute kennen, ob das nun Barbara Klemm ist oder Ute Mahler oder Bob Lebeck, das sind alles Kinder, die in Redaktionen groß geworden sind. Das hat sich in den letzten 15, 20 Jahren schleichend komplett geändert und heute sind Redaktionen und Verlagshäuser keine Partner mehr. Also ist eine Agentur wie Ostkreuz auch in der Verantwortung, so sehe ich das zumindest, dass wir sozusagen diese kulturelle Leistung, die ja über Generationen sich entwickelt hat, dass wir die weiterverteidigen und immer wieder überlegen, wie können wir ökonomische Grundlagen schaffen, dass wir das, was wir eigentlich machen wollen, diese Verantwortung zu übernehmen, ein visuelles Gedächtnis oder die Zeit zu bezeugen, wie können wir das aufrechterhalten? Da ist die Agentur für mich zumindest ein Wahnsinnsrückgrat. Immer wieder zu prüfen, immer wieder auszutesten, immer wieder Möglichkeiten zu schaffen, auch gerade mit der Vergangenheit, also mit dem, was die sieben in den 90er Jahren gegründet haben, ist ja auch ein starkes Argument gegenüber Redaktionen, auch zu sagen, nee, haben wir nie gemacht, werden wir auch nicht machen. Also das ist auch so ein, und wenn dann mal wieder ganz pleite bist, weißt du, dass du mit der Truppe irgendwie schon irgendwie wieder weiterkommen wirst irgendwie. Also das ist so, also es ist eine Mischung aus Schule, Plattform, Korrektiv, Gewerkschaft, keine Ahnung, es macht ganz viel zusammen und man hilft sich auch gegenseitig. Ob du nun ein technisches Problem hast oder ein Verantwortungsproblem. Also wenn man eine Anfrage kommt und passt die noch rein oder nicht, wenn du dir unsicher bist, weil du natürlich einen ökonomischen Druck hast, dann kriegst du von deinen Kollegen und Kolleginnen eine klare Ansage, nee, das geht nicht oder das kannst du noch machen.
Weil Sie eben schon den Begriff Zeitzeugen erwähnt haben, Herr Weiß, wussten Sie, als Sie damals während des Mauerfalls fotografiert haben, dass Sie da gerade Zeitzeuge sind oder war das Kamera nehmen und man weiß, dass das ein wichtiger Moment ist, aber man hält einfach mal drauf?
Der Hauptgrund, warum ich Fotograf geworden bin, war ein Buch von einem Fotografen namens Will McBride. Das habe ich so als 15-Jähriger im Krabbeltisch gefunden für eine D-Mark. Das war sein Tagebuch aus Berlin. Das ist ein wahnsinnig schönes Buch, weil der wirklich bezeugt, diese ganze Generation Rock'n'Roll und Jazz nach dem Zweiten Weltkrieg, dieses in den Tanzen in den Ruinen. Das wollte ich werden, aber ich wusste damals noch nicht mal, was das ist. Das waren Fotos, aber wie nennt sich das? Da bin ich rumgerannt als 16-Jähriger und habe gesagt, das will ich machen. Ja, mach mal eine Fotolehre da in so einem Fotostudio und so weiter. Nee, das meine ich nicht. Ich meine das und habe dann immer dieses Buch gezeigt, bis mir dann irgendwann einen Tipp gegeben hat, geh mal zu diesem Ulrich Mack. Das nennt sich Bildjournalismus in Deutschland. Da habe ich ja genau das will ich machen. Als der am Fall der Mauer war, deswegen bin ich auch sofort losgefahren, wusste ich, das ist nicht weit weg, ich spreche die Sprache, ich kenne einigermaßen die Kultur, ich will das bezeugen. Für wen, weiß ich nicht. Aber ich bin da erstmal hingefahren, weil Mischung aus Neugierde, dann auch, also ich kann das gar nicht beschreiben, ich hatte das Gefühl, eine Verantwortung zu haben, da hinzufahren mit meinem Kumpel aus Belgien und anderen, um das zu bezeugen. Und dann ging das los und dann haben wir auch sofort, lief der Stern an, weil wir dann die Bilder gezeigt haben. Mark brachte uns dann zum Stern, haben unsere Bilder gezeigt. Wir waren fassungslos, dass wir Bilder hatten, weil wir natürlich in einer gewissen Form vollkommen naiv in die DDR gefahren sind, zum Fall der Mauer. Wir hatten Bilder, die haben die professionellen westdeutschen Journalisten gar nicht gesehen. Und dann ging das so nach los und dann kam dann noch René Burri dazu und dann Magnum und dann hat man so plötzlich... Also für mich war diese zwei Jahre eine Schule. Ich bin dann nachher nach Paris gezogen und habe dann wirklich diese Schule gehabt, das so eine Sprachfähigkeit über Menschen Geschichten zu erzählen oder Geschichten zu erzählen.
Aber meistens weiß man ja nicht, ob dieses Ereignis, was man jetzt fotografiert, wirklich so eine Wichtigkeit in der Zeitgeschichte bekommen wird. Ja, also um jetzt Ihre Frage aufzunehmen. Das weiß man nicht. Bei dem 9. November war es ganz klar. Das war so ein einmaliges Erlebnis. Das war ganz klar. Da wusste man, hier dreht sich gerade die Welt kurz mal andersrum. Und oder für immer anders. Und aber ansonsten, wie gesagt, fotografiert man einen Moment, eine Situation, da passiert irgendwas. Aber wie wichtig die dann später sein wird, das weiß man in dem Moment nicht. Und deshalb glaube ich, und so sind auch die Fotografen, die wirklich ihren Job ernst nehmen und auch die Fotografie so ernst nehmen, die werden immer mit der gleichen Intensität etwas fotografieren, weil sie, ich glaube, einfach ihren Blick darauf oder ihre Haltung dazu auch erstmal herauskristallisieren wollen und natürlich das Ereignis dokumentieren wollen. Und mit der gleichen Energie, als würde es sich um Jahrhunderterlebnis handeln. Ja.
Spannend an dieser Art von Fotografie ist, dass wenn man sie macht, man ganz konzentriert sieht und es ist so oft viel Intuition, man weiß gar nicht genau wieso, weshalb, warum. Man landet da rein, versucht zu verstehen, denkt sich in die Leute hinein, versucht den Kontext zu verstehen, Distanz zu wahren, trotzdem Nähe zu erzeugen und so weiter. Und dann vergleiche ich das immer mit dem Wein. Also man kann Wein machen und kann ihn sofort trinken, ist lecker. Aber man kann auch einen Wein wegpacken und lagern und man weiß nicht, ob der irgendwie in 20 Jahren Essig ist oder noch besser geworden ist. Und oft ist es mit Bildern, und das finde ich auch unterscheidet uns von Künstlern, dass manche Bilder, die wir gemacht haben, die waren am Anfang ein redaktionelles Beiwerk. Und durch den Kontext der Geschichte plötzlich bekommen sie eine Bedeutung, die über den Moment hinausgeht, den ich ja gar nicht begreifen konnte. Ich konnte nicht begreifen, welche Bedeutung der Fall der Mauer hat. Und ich konnte dieses eine Bild, was ich gemacht habe, der Springer vom Brandenburger Tor, das auch Arno hat. Ich konnte nicht begreifen, dass das ein Bild sein wird, wo ganz viele Leute meinen, dass ihr Gefühl, ihr Erlebnis, was sie damals auch hatten mit mir, sich in diesem Bild verdichtet. Und plötzlich bekommt das Bild eine Bedeutung, dass es fast gehandelt wird wie Kunst. Es gibt Leute, die wollen das Bild haben und kaufen das, weil sie das bei sich haben wollen, weil es ein Stück ihrer Geschichte oder irgendwas gefühlsmäßig mitteilt, was sie gerne hätten. Aber als solches ist es nicht entstanden.
Meinst du? Einfach ein großartiges Bild.
Aber ich versuche zu verstehen, warum es. Es ist ein ganz normales Bild. Ich habe hunderte Bilder im Arm gemacht. An dem Bild verdichtet sich für eine Sekunde so viel, dass viele andere Leute das teilen und sagen, das war mein Gefühl an diesem Abend, in dieser Zeit, in diesem Monat, in dieser Periode. Und dann plötzlich bekommt es eine Bedeutung, die ich nicht intensiert habe, weil ich ja kein Künstler bin, sondern eben Fotograf. Also das ist immer dieses Missverständnis, also das ist mein Gefühl, mein Vater war Künstler. Ich weiß, wie er sich bemüht hat, Dinge zu tun. Und ich weiß, wie anders die Prozesse bei ihm sind und bei mir sind. Deswegen kann es nicht das Gleiche sein. Das ist keine Wertung, sondern es ist einfach nur ein Prozess, der unterschiedlich abläuft.
Aber das Bild ist einfach super. Und da muss man nicht drüber reden, in welche Kategorie man das packt, sondern es ist einfach ein großartiges Bild.
Also ich habe jetzt 5 gute Bilder in meinem Leben gemacht.
Ich mische mich in diese Diskussion nicht ein, hätte aber trotzdem noch eine Rückfrage dazu. Und zwar, wenn man dann jetzt davon ausgeht, Sie schauen sich so ein Bild heute nochmal an, dann wäre ja auch die Betrachtung vielleicht eine andere, als man die bei einem Kunstwerk hätte. Das heißt, schaut man da immer noch mit dem Auge von damals drauf oder schaut man Bilder heute anders an? Denkt zum Beispiel, wenn es Bilder von Berlin sind, damals gab es diese Euphorie und die Stadt hat sich aber ganz anders entwickelt, als man es zum Beispiel sich gewünscht hätte.
Ja, deswegen auch diesen schönen Drittel träumen weiter für die Ausstellung. Es ist schwer zu. Also ich sage jetzt mal, als 26-jähriger Fotograf, der nach Berlin kommt mit seiner kleinen Kamera und voller Hoffnung, ohne irgendwas, ohne Geld, nur einen kleinen Koffer und so, war natürlich das eine einmalige Situation, in eine Stadt zu kommen, die de facto also im Positiven anarchisch war. Es gab keine Struktur und es gab keine Vergangenheit. In Berlin hast du gesagt, ich mache jetzt einen Club auf, da ist ein Raum gesucht. Dann hast du ihn genommen, hast einen Club gehabt. Du musstest keine Schankgenehmigung, Toiletten, diesen ganzen Verwaltungskram gab es nicht. Du wolltest eine Agentur gründen, hast eine Agentur gegründet. Du wolltest einen Verlag gründen, hast einen Verlag gegründet. Räume gab es, Geld, wozu brauchtest du Geld? Das Geld war nicht so relevant, sondern du hast einfach gestartet. Und diese Freiheit, die man in den 50ern in Paris hatte, vermute ich mal, hatten wir, meine Generation, in den 90ern in Berlin. Ich vermute, so einen Moment wird es irgendwann in den 60ern New York gegeben haben, von denen wir heute noch profitieren. Und London hatte scheinbar auch mal so einen Moment, wo sozusagen der ökonomische Druck nicht so groß war und ein unglaubliches Potenzial an viel durchschnittlichen Kram, aber eben auch an ganz tollen Sachen entstehen konnten. Und heute musst du immer rechnen. Lohnt sich das? Kannst du das? Weiß ich nicht. Okay, Einwand.
Maurice, du sprichst natürlich aus deiner Sicht heraus, ja. Aber natürlich gab es Strukturen 1989, 90, nämlich im Ostteil der Stadt. Ja. Der Westteil hat sich auch wenig verändert, aber im Ostteil der Stadt gab es die Strukturen und die wurden wirklich in kürzester Zeit ausgehebelt. Und es gab sehr viele Menschen, die auch wirklich ohne diese Strukturen völlig, erstmal kurzzeitig völlig verloren waren. Und es gibt auch die Bilder in der Ausstellung von Harald zum Beispiel, wo Leute einfach fassungslos sind, weil sie ihre Arbeit verloren haben und sie aber ihr ganzes Leben lang mit der Vorstellung gelebt haben, der Arbeitsplatz ist sicher. Wie auch immer man das jetzt einschätzt, aber es waren auch Riesenenttäuschungen und Riesenkatastrophen in Ostberlin. Ja, du redest jetzt aus der Sicht eines jungen westdeutschen Fotografen, der diese Stadt so empfindet. Und das ist ja auch das Spannende, weil so vielen Menschen, die sich plötzlich in diesem Kessel Berlin befanden, haben natürlich auch viele ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ja, wir vergessen nur immer häufig, dass da wirklich 3 Millionen, ich glaube 3 Millionen, ich weiß gar nicht, wie viel hatte denn Ost-Berlin, wie viele Einwohner?
Ganz Berlin hat 3 Millionen, das müssen 1,5 bis 2 Millionen.
Also das für die natürlich so das ganze Leben sich extrem geändert hat und die das zum Teil auch wirklich mit großen Schwierigkeiten dann gemeistert haben.
Das will ich gar nicht in Abrede stellen, weil was ich nur sagen wollte, dadurch, dass so viele Haus der jungen Talente, es gab ja ganz viele Strukturen, die mit dem Fall der Mauer plötzlich abgewickelt wurden. Das habe ich, also da war ich Beobachter, ohne zu verstehen, wer hat warum beschlossen, das abzuwickeln. Und gleich habe ich aber gesehen, wie die ganzen jungen Musiker aus der DDR anfingen, neue Strukturen aufzubauen, wie den Eimer, oder dann anfingen, Tonkassetten aufzunehmen und die zu verteilen und so weiter. Das war alles gleichzeitig. Also während das eine mit vielen Enttäuschungen verschwand, weil die staatlichen Strukturen zusammenbrachen, entstanden an anderen Ecken, weil es einfach Platz gab. Ich sag mal einfach, es gab Immobilien, es gab Häuser, es gab Räume, es gab Möglichkeiten, wo einfach sich plötzlich Dinge manifestieren konnten, die in anderen Städten so nicht hätte stattfinden können. Das heißt, es waren zwei Entwicklungen. Eine Entwicklung der totalen Enttäuschung und natürlich ein Moment der totalen Freiheit ohne Einschränkungen.
Gibt es vielleicht so ein bisschen die Tendenz, das alles, was in den 90ern in Berlin passiert ist, auch so ein bisschen zu glorifizieren? Weil ich glaube, wenn jetzt gerade das Thema Armut, wenn es darum geht, ist das, glaube ich, erst seit ein paar Jahren so, dass das im Diskurs ankommt, dass es viel Armut gab. Und das ging, glaube ich, viele Jahre darum, um die Popkultur in Berlin zu dieser Zeit, um Techno. Und darüber wurde viel geredet, aber so negative Seiten vielleicht vor allem aus westdeutscher Perspektive eher so ein bisschen fallen gelassen.
Naja, was bleibt denn übrig, wenn man über so einen Zeitabschnitt redet? Also da bleibt natürlich auch das übrig, was sich wirklich sehr verändert hat, ja. Und das war toll. Ich meine, es sind ja Kräfte auch frei geworden in Leuten, die konnten plötzlich richtig kreativ sein. Die konnten wirklich die Dinge tun, die vielleicht vorher unterdrückt waren. Ich spreche jetzt wieder aus der Ostsicht, ja. Und es gab Raum, das ist ganz wichtig. Es gab Arbeitsräume für Künstler in der Zeit. Es gab eben, wie gesagt, diese Räume für zum Feiern und es gab die Räume zum Arbeiten und es gab vor allen Dingen auch die Räume zum Leben. Man kam von überall her und konnte in Berlin leben und konnte das alles mit aufsaugen. Und das macht ja auch die Atmosphäre dieser Zeit auch aus.
Sozusagen diese Armutdiskussion, die wir heute haben und ob wir es nicht glorifizieren. Die Künstler sind in vielen Gebieten so Pioniergewächse. Also ich habe das in New York beobachtet, das Soho war vorbei und da ging man nach Williamsburg. Williamsburg war No-Go-Area, da ging man nicht hin. Da machen die ersten Cafés auf, die Atelier war es günstig. Jetzt ist es eine der teuersten Lagen. Ich wohne in der Linienstraße. Linienstraße hat man nicht gewohnt in den 90ern. Das ist eine dunkle, finstere Straße mit runtergekommenen Häusern. Heute kostet da so eine einfache Arbeiterwohnung 1 Million. Das heißt, das war so ein Prozess, den beobachtet man in vielen Städten, das hat man in Paris beobachtet, in New York und auch in London. Erst kommen die Kreativen, nenne ich es mal, oder die Freien oder die jungen Leute, die kein Geld haben, die basteln aus den Möglichkeiten da heraus was und dann kommen die anderen und sagen, oh, das ist schick, da spricht sich rum und dann wird es zu einer Marke. Und dann, wenn es eine Marke ist, dann kann man es vermarkten und jetzt wird Berlin gerade komplett vermarktet und Leute wie wir fliegen im Grunde genommen alle raus. Wo gehen wir, also Leute mit diesen Wünschen, welche wäre der nächste Ort? Ist es Halle oder Chemnitz oder so? Aber es gibt nicht mehr viele Räume. Es gibt nicht mehr so Städte wie Berlin, die man sich so reinfallen lassen kann, ohne unterzugehen. Wenn du dich heute in Berlin reinfallen lässt und nicht aufpasst, dann bist du obdachlos. Und das war in den 90ern unmöglich, obdachlos zu sein, weil es gab immer irgendwo ein Zimmer. Also mit Existenzstillen fängt das an. Zum Schluss braucht ja der Mensch was zum Leben und braucht ein Dach über dem Kopf. Und wenn das so ein Problem wird, kannst du natürlich die Kreativität, also die fällt da natürlich hinten runter. Und das ist das, was wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben. Deswegen ist Berlin in den 90ern, Träumen weiter, natürlich auch so ein Traum gewesen. Man konnte Dinge tun, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob ich als Fotograf überlebt hätte, wenn es die 90er Jahre nicht gegeben hätte.
Ich habe noch eine Frage zu den 90ern. Und zwar habe ich eben schon kurz über Techno-Bewegung, Subkultur gesprochen. Gab es so Bewegungen, die sich dann direkt in das Bild der Stadt eingebracht haben, also wo man wirklich erkennen konnte, hier passiert was wegen subkultureller Strömung?
Also als wir jetzt diese Ausstellung zusammengestellt haben, bin ich durchs Archiv gegangen und dann habe ich meine Bilder November, Dezember, Januar 89. Und dann Ende, ich glaube, im Sommer 90 oder 91, also innerhalb von 6, 7 Monaten hat sich das das, wie nennt man das, das Stadtbild komplett verändert. Das war immer noch dieselbe Stadt. Das waren 6, 7 Monate vergangen. Aber es tauchte plötzlich eine neue Art von Mensch auf. Also eben mit der Technomusik. Erst in kleinen Kreisen. Und ich habe mit einer jungen Assistentin, die ist 30 Jahre jünger als ich, sind die Bilder durchgegangen und die staunte, sagt, die sehen ja noch so aus wie heute. 89 sahen die Menschen ganz anders aus. Also diese kurze Phase zwischen Ende 89 und Anfang 90 tauchte ein neues Menschenbild auf. Und natürlich auch, ich meine, das war auch der Moment, wo, wie heißt der, Wolfgang Tillmanns quasi, hat das begriffen, er hat das ja auch aufgegriffen, er hat ja auch dann diese neuen Menschen ja dann auch fotografiert. Da ist ganz viel passiert und die Subkultur ist dann, hat da angefangen, sozusagen den städtischen Raum durchaus also sichtbar zu werden mit den Hackern oder so. Da tauchte plötzlich das erste Mal was auf, wo ich sagen würde, es ist bis heute, also heute, man spürt, das hat da angefangen.
Waren Sie beide denn auch ein Teil von irgendeiner dieser Subkulturen in Berlin zu dieser Zeit, irgendein Bereich, in dem Sie da aktiv waren, oder war Fotografin zu sein so eine eigene subkulturelle Form?
Also ich habe nicht so diese Erfahrung wie Maurice gemacht. Hat nicht damit zu tun. Ich kenne 40-Jährige damals, die dann voll sich drauf eingelassen haben. Das war auch super. Aber ich habe mich wirklich in die Fotografie gestürzt. Ja, ich konnte endlich wirklich Reportagen machen. Ich konnte Porträts machen. Ich habe Leute kennengelernt, von denen ich die Bücher früher gelesen hatte und nie mehr vorstellen konnte, dass ich die treffe. Also für mich hat sich da ganz persönlich eine andere Welt eröffnet, die ich ganz fotografisch mir auch erschlossen habe. Und das war einfach eine großartige Zeit, diese 90er Jahre. Ich habe, als ich noch Fotografie studiert habe, davon geträumt, wirklich Reporterin zu sein. Und im Osten ging das nicht so gut. Jedenfalls, ich habe es nicht hingekriegt. Und deshalb war das so toll, dass ich dann 1990, ich habe da angefangen und habe gleich die Chance gekriegt, die nächste Geschichte zu machen. Und kam da rein. Ich habe also wirklich so unglaublich viel fotografiert, von 1990 bis Ende 90.
Dann jetzt die anknüpfende Frage noch an das, was Sie eben gesagt haben. Das fand ich sehr spannend, dass Sie gar nicht den Wunsch verspürt haben, so Teil von irgendeiner Subkultur zu sein, sondern dass so viel da war, was man fotografieren wollte. War es nicht auch wahnsinnig schwer dann, sich auszusuchen oder zu entscheiden, was ist bei allem, was hier los ist, was ist das, was ich gerne abbilden und festhalten möchte?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja gleich nach 90, als wir dann Ostkreuz gegründet hatten, haben wir uns in den unterschiedlichen Redaktionen vorgestellt und ich habe sehr viele Aufträge vom Stern bekommen. Also ich habe im Grunde genommen, ein Auftrag nach dem anderen kam. Ich habe auch für die Marie Claire damals sozusagen den Job bekommen mit einer DDR-Journalistin und ich. Wir reisen mit unseren neuen Augen durch die Bundesrepublik, also großartige Themen. Ja. Und ich fand das toll, heute nicht zu wissen, wo ich in 2 Wochen bin. Ja. Das war eine völlig neue Art von Arbeiten. Und es war auch möglich, es war nicht immer möglich. Also manchmal sahen dann die Serie, die man da fotografiert hat, die sah dann im Heft wirklich furchtbar aus, aber manchmal sah es auch großartig aus. Also es gab immer dieses Hin und Her und dieses wirklich gut gestaltete und manchmal auch wirklich ausführlich erzählte, diese Geschichte, die hat dann einem wieder Lust gemacht, die nächste zu fotografieren. Aber ich hatte einfach, es war für mich wirklich eine neue Art, mit Fotografie umzugehen. Und das hat mich so erfüllt, dass ich das mit dem Feiern, ja, das habe ich intensivst in den 80er Jahren gemacht. Und ich hatte dann Lust, wirklich einfach mit der Fotografie neue Wege zu gehen. Und das habe ich gemacht.
das hat sich ja dann perfekt ergeben auch, dass man das in den 80ern abgehakt hatte und dann die 90er wirklich, die so wichtig waren, zum Arbeiten nutzen konnte.
Was ich ein bisschen schade finde mit den 90er Jahren, aber das kann man jetzt im Nachhinein sagen, ich arbeite ja jetzt unser Archiv auf und sortiere das und bin gerade so Anfang der 90er, ja. Aber wenn man das jetzt so im Nachhinein betrachtet, und ich weiß es, weil ich neulich das alles gesehen habe, sind die Themen, die ich in den 90ern fotografiert habe, ja immer so von außen gekommen. Das waren ja nicht meine Themen, die ich fotografiert habe, sondern es waren die Themen der Redaktion. Und das war das Tolle. Und dann irgendwann nach 2 Jahren habe ich gedacht, mein Gott, ja, aber was ist denn mit deinem Interesse an der Veränderung jetzt dieser Gesellschaft? Und da habe ich gedacht, jetzt fotografiere ich, mache ich endlich wieder ein freies Thema. Und das hat wirklich 2 Jahre gebraucht, weil ich vorher hätte ich es mir auch gar nicht leisten können finanziell. Und da habe ich, ich habe dann für mich ein freies Thema rausgesucht, Obdachlose. Ja, ich aus dem Osten kommen, war Obdachlosigkeit etwas, was wir nicht kannten, ja. Und ich brauche einfach immer auch so einen Raum, um mich zurückzuziehen, um aufzutanken. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Und für mich war auch klar, das Thema, fotografische Thema, ist in Westdeutschland in den 70er, 80er Jahren abgehandelt worden. Es interessierte niemanden im Westen. Das war mir völlig klar. Aber mich interessierte es. Und dann habe ich angefangen, Leute zu fotografieren und zu treffen, die obdachlos waren, und habe das 3,5 Jahre gemacht und habe meine Arbeit darüber gemacht. Und das war für mich sehr wichtig, auch wieder etwas zu fotografieren, was mich neugierig gemacht hat, worüber ich etwas wissen wollte, aber nicht mit dem Gedanken, es verkaufen zu müssen. Insofern habe ich das auch dann die Dinge, die ich dann später auch wieder frei fotografiert habe, als freies Projekt, bin ich immer von mir ausgegangen, was ich wissen wollte, ja.
Ich freue mich sehr auf die Ausstellung. Ich habe mir vorab ein bisschen den Katalog anschauen können. Sie haben zum Beispiel ja auch dann, waren Sie das? Ich glaube ja, diese Neonazi-Familien fotografiert.
Genau. Ja, und Neonazi, diese Bombergeschichte war ein Auftrag von der Schweizer, vom Schweizer Magazin, die auch den Kontakt hergestellt hatten. Und das war eben auch, wir wussten alle, es gibt die Neonazi Szene, und sie wird größer und sie wird auch informiert von den verbotenen rechten Parteien aus der Bundesrepublik. Das kann ich einfach sagen, weil ich dabei war, als die Vorsitzenden kamen. Und dann kriegt man die Chance, etwas, von dem man etwas mal gehört hat oder ein bisschen was weiß, dass man da reintauchen kann. Und das finde ich so faszinierend an dem Beruf, wenn man so, ja, als Dokumentarfotografin arbeitet, dass man dann den Dingen doch mehr auf den Grund gehen kann, weil man sie dichter kennenlernt, ja. Und deshalb liebe ich ja auch die Fotografie so. Ich meine, heute mache ich mit Wannermanner zusammen eine andere Fotografie, aber mit 65 kann man ja auch mal die Richtung wechseln.
Ich fand das ein sehr schönes Schlusswort. Und ich möchte mich sehr bei Ihnen für das Interview bedanken. Ich habe sehr viel mitnehmen können. Es war sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank.
Danke. Es war auch, Sie haben es, finde ich, uns auch leicht gemacht, weil das war auch wie so eine Möglichkeit, jetzt mit Maurice im Raum zu sitzen und mal über Dinge zu reden, über die wir vorher noch nicht geredet haben. Denn wir sind ja schon verschiedener Meinung, das ist klar. Aber es fand ich auch gut. Vielen Dank, Sie haben das gut gemacht.
Vielen, vielen Dank.